Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Ich werde jetzt nochmal das aufbauen, was sozusagen unser Stand ist. Das heißt einmal das I Ching, beginnend mit der Su-Dynastie, wobei eigentlich Shan die erste Dynastie war, aber in der Su-Dynastie ist das sozusagen dann ein bisschen konkreter geworden, die ganze Geschichte. Dann kommt der zweite große Teil von der Su-Dynastie ist die Zeit der streitenden Reiche. In der Zeit der streitenden Reiche ist jetzt für uns interessant, war einmal Konfuzius und dann waren in dieser Zeit die ersten Kommentare zu dem Orakeltext, beginnen von der Shan-Dynastie bis zum ersten Teil der Su-Dynastie war das I Ching ein reiner Orakeltext und ist dann in der Zeit der streitenden Reiche, also Pi mal Daumen, 4. 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, durch die Kommentare der 10 Flügel zu einem philosophischen Text aufgewertet worden. In der Han-Dynastie, 200 vor unserer Zeitrechnung bis 200 nach der Zeitrechnung, ist es dann ein offizieller Text geworden und Teil der offiziellen Bildung. Wir haben das letzte Mal oder die letzten zwei Male hatten wir uns das erste Hexagramm angeschaut und das ist das Schöpferische, wenn ihr euch erinnert. 6 Striche. Es gibt verschiedene Ebenen, die die Bewegung oder die Dynamik des Kosmos abbilden innerhalb des I Ching. Die eine Dynamik ist die der 64 Hexagramme. Ein Hexagramm taucht auf, verwandelt sich in das nächste und so geht das also durch diese 64 Hexagramme. Das Durchzählen, so wie wir das in unseren westlichen Übersetzungen haben, das heißt das erste Diagramm, das zweite Diagramm, das dritte Diagramm, das ist ein Zusatz, der im Laufe der Zeit dazugekommen ist. Das ist nicht das ursprüngliche Orakel. Das ursprüngliche Orakel war nur einfach die einzelnen Hexagramme ohne irgendeine großartige Benennung. Heute gehen wir einen Schritt weiter und wir schauen uns also das zweite Hexagramm an. Wenn das erste Hexagramm dadurch charakterisiert sind, dass es 6 durchgängige Linien sind, dann ist das zweite Hexagramm so eine Komplementärform und besteht aus 6 gebrochenen Linien. Und jetzt haben wir ja auch schon gesagt, also das erste Diagramm ist also diese Energie, das Schöpferische, das Kreative, das Dinge tun, viel Energie haben. Und die erste Dynamikebene ist also die, was ich schon sagte, die 64 Diagramme miteinander. Welche Dynamik gibt es da zwischen den 64 Hexagrammen? Die nächste Ebene der Dynamik, das haben wir uns das letzte Mal angeschaut, ist die Dynamik innerhalb eines Zeichens, also die Dynamik der Linien, wo wir gesagt haben, dass die Entwicklung von unten nach oben geht. Das heißt, dass die 6 Linien, so Qualität, die in dem Hexagramm dargestellt werden, dass diese Qualität sich verändert und zwar von wenig zu viel. Und das wird durch diese 6 Linien symbolisiert. Die nächste Ebene ist dann die, wo man also schauen kann, wie hängen die einzelnen Zeichen miteinander zusammen. Und manche Zeichen sind also sehr stark komplementär definiert. Der Klassiker dieser Komplementärbeziehungen ist das erste Diagramm mit dem zweiten Diagramm. Wenn ihr euch erinnert, waren also alle Benennungen, die das erste Diagramm genannt werden, waren also alles Yang-Aspekt oder das Yang, also das Starke, das Schöpferische, die Energie und auch das Männliche. Das ist die Energie, die Dinge in Gang bringt, die Dinge macht. Und das Komplementäre dazu wäre dann Yin. Und das Yin meint das Sanfte, das Aufnehmende, das Empfangende Element oder auch das weibliche Element. Und es gibt jetzt, so wie es zu diesem ersten Diagramm ein Bild gibt, und zwar einmal das Bild des Himmels als auch das Bild des Drachens, also viel Energie, so ist das Bild von dem zweiten Hexagramm, ist das eine Stute. Die Stute wird so charakterisiert, dass sie aufnehmend ist, dass sie empfangend ist und dass sie sehr sanft ist. Das heißt, all das, was also beim ersten Hexagramm stärker manifestiert hat, ist also das Komplementäre beim zweiten Hexagramm. Der erste Begriff, mit dem wir jetzt anfangen, uns ein bisschen die Konzepte aus dem Chinesischen anzuschauen, ist der Begriff des Dao. Und das Dao ist ein klassischer Begriff, der zwar im I Ching vorkommt, aber erst in der späteren Folge kosmologisch aufgeladen wird. Das heißt, die Ursprungsbedeutung des Begriffs, das Dao, bedeutet Weg. Also nichts anderes als ein Weg. Sämtliche Philosophien, die sich im Anschluss an das I Ching gebildet haben, also wieder Konfuzianismus, wieder Daoismus, und da gab es dann hunderte oder hundert verschiedene philosophische Schulen, die sich alle in dieser Zeit der streitenden Reiche entwickelt haben. Und die haben sich alle mit dem Thema beschäftigt, wie sieht der optimale Weg aus, um in Balance mit dem Kosmos zu sein. Und jede dieser Philosophien war eine Antwort auf diese Frage. Also wie sieht der optimale Weg aus? Und wenn wir uns erinnern, haben wir auch im Buddhismus diese Idee des Weges, Marga auf Pali. Also auch da gibt es etwas, wo man sich auf dem richtigen Pfad bewegen kann oder vom richtigen Pfad abkommt. Bei der Benutzung des Begriffs des Dao ist einerseits Weg und es hat eine zweite Bedeutung, und zwar bezieht sich das auf die Dynamik von diesen einzelnen Zeichen. Das meint, das Dao heißt eigentlich das Wechselspiel zwischen diesen zwei komplementären Kräften, also zwischen Yin und Yang, zwischen stark und schwach, zwischen schöpferisch und aufnehmend, und beide gehören zusammen. Das ist die Grundidee. Der Kosmos kann nur funktionieren, wenn beide komplementären Kräfte miteinander im Wechselspiel sind, und zwar in einem harmonischen Wechselspiel. Das ist ein ganz wesentlicher Begriff für die gesamte chinesische Philosophie, der Begriff der Harmonie. Und der bezieht sich auf das harmonische Miteinander der unterschiedlichen Kräfte. Das Zeichen, was diesen Prozess oder dieses Wechselspiel ausdrückt, ist dieses Yin- und Yang-Zeichen. Das übergeordnete Thema der gesamten chinesischen Philosophie ist das Thema, wie kann man in Harmonie mit diesen kosmischen Kräften sein? Also wie kann man in diesem Wechselspiel dieser Kräfte in einem harmonischen, ausbalancierten Zustand bleiben? Wir können diese Idee dieser komplementären Kräfte auf alles umlegen, was wir im Alltag erleben. Wenn wir essen zum Beispiel, können wir also unterscheiden zwischen Dingen, die auf unserem Teller eher härter sind, und Dinge, die eher weicher sind. Oder wenn wir gehen, können wir unterscheiden, wenn wir stehen oder wenn wir in Bewegung sind. Das heißt also, unsere gesamte Wahrnehmung können wir in komplementäre Aspekte immer wieder aufteilen. Wenn wir diese Dinge beobachten, werden wir sehen, dass jeder Aspekt sich permanent immer wieder verändert. Also es gibt nichts Statisches dabei. Und das ist dieser Begriff der Wandlung oder der permanenten Veränderung, der einerseits hier in diesem Yin- und Yang-Zeichen aufgehoben ist, andererseits auch in dem Titel vom I Ching, wenn ihr euch erinnert, das Buch der Wandlungen oder der Klassiker der Wandlungen. Und dieser gesamte dynamische Prozess ist der Begriff des Dao. Der zweite Punkt ist, und das wäre der zweite Begriff, den wir uns heute anschauen oder mit dem wir beginnen, der uns also lange begleiten wird. Also der eine Begriff ist das Dao. Der zweite Begriff, der wesentlich ist für die gesamte chinesische Philosophie, ist der Begriff des Li. Dieser Begriff ist deswegen wichtig, weil die Chinesen davon ausgehen, dass diese Beziehungsgefüge oder das Wechselspiel nach bestimmten Mustern passiert. Das ist nicht vollkommen chaotisch, wo man nicht weiß, was aus dem und dem entsteht, sondern es gibt eine bestimmte Struktur, die dahinter liegt. Und diese Struktur oder Ordnung nennt sich Li auf Chinesisch. Alle Philosophien, meisten zumindest der chinesischen Philosophien, nehmen Bezug auf diese Idee der inhärenten Ordnung des Kosmos, und zwar unterschiedlich stark. Der Daoismus zum Beispiel hat ein sehr starkes Konzept von Ordnung, also dass die Dinge alle geordnet ablaufen und dass man in diese Harmonie einsteigen kann, dass man also eins wird mit dem Kosmos. Der Konfuzianismus, was wir uns demnächst anschauen werden, Für den ist zwar dieses Prinzip auch da, aber nicht so im Vordergrund, weil der stärker auf die gesellschaftlichen Prozesse ausgerichtet ist und weniger stark auf den Gesamtkosmos. So gewichten die einzelnen chinesischen Philosophien unterschiedlich, aber sie haben alle die Idee von dieser inneren Ordnung des Kosmos. Und der Begriff Li leitet sich ursprünglich ab aus dem Bild von einem Jadestein, und zwar von der Struktur des Jadesteins. Wir würden es übersetzen auf Marmor. Und der Marmor hat ja so bestimmte Adern drin. Und das ist die Ursprungsbedeutung von Li, sprich die Struktur von Jade. So ist es gedacht. Übertragen auf den Kosmos heißt, dass es da auch bestimmte Strukturelemente gibt. Die Parallele wäre, und wie weit die Parallele wirklich zutrifft, bin ich mir nicht so ganz klar, aber das wird immer wieder gesagt, dass es sehr ähnlich ist von dem Konzept von Plato mit diesen Ideen. Dass es Ursprungsideen gibt, die sich dann im Alltag manifestieren. Und so gibt es auch hier die Idee, dass Li ist die Matrix oder die Grundmuster, die sich dann energetisch durch verdichtete Energie, und dieser Energiebegriff ist Qi, wenn sich dann also diese kosmische Energie verdichtet, dann wird das zu materiellen Dingen. Das heißt, auch hier haben wir die Idee, dass alle materiellen Dinge aus kosmischer Energie bestehen, und zwar Qi-Energie, unterschiedlich konzentriert. Jeder Gegenstand besteht aus dieser Qi-Energie. Und das ist sehr ähnlich zu unserem physikalischen Weltbild, wo wir heute ja auch sagen, dass wir permanent aus irgendwelchen Atomen, Quarzen und Plus, Minus und wie auch immer, selbst wenn wir die Dinge als hart wahrnehmen, würden die Physiker sagen, ist aber nicht hart, weil auf der innersten Ebene ist es nichts anderes als bewegte Energie. Diese Idee, dass alles unterschiedlich verdichtete Energie ist, haben wir im Chinesischen. Und dann gibt es im Chinesischen, ursprünglich ausgehend noch von schamanistischen Techniken, gibt es also Übungen, wo man dieses kosmische Qi im eigenen Körper durch die Kanäle bewegen kann, beziehungsweise schauen kann, dass dieses Qi in den eigenen Kanälen im Körper fließt. Krankheit wird dann so definiert, dass wenn diese Energie blockiert wird, dass dann Krankheit entsteht und die unterschiedlichen Techniken, zum Beispiel Qigong oder Tai Chi oder Akupunktur, haben als Grundidee die, dieses Qi im Körper wieder ins Fließen zu bekommen beziehungsweise die Blockaden aufzulösen. Das ist ein Modell, was von den schamanistischen Techniken dann also bis ins China hineintransportiert wird und bis in unsere heutige Welt. Selbst also Mao Zedong hat Qigong und Tai Chi positiv bewertet. Und zwar hat er einfach das ganze Spirituelle weggeschnitten und hat gesagt, das ist eine Gesundheitstechnik, damit Leute länger leben. Und deswegen wurde das dann auch weiterhin in China tradiert. Zwar nicht aus daoistischer Sicht oder aus schamanistischer Sicht, sondern einfach aus gesundheitsfördernden Aspekten. Der dritte Begriff, den ich heute vorstellen wollte, war die Spontanität, Ziran auf Chinesisch. Und das ist deswegen wichtig, weil wir, geprägt durch unsere Kultur, immer so die Idee haben, es muss so eine Art Schöpfergott geben oder irgendetwas, was dieses Ding in Gang hält. Irgendetwas Außenstehendes, was das vielleicht geschöpft hat. Also bei uns ist es halt der biblische Gott, der das ganze Geschehen in 7 Tagen aufgebaut hat. Diese Idee gibt es in der Art und Weise in China nicht. Dieses ganze Wechselspiel ist erstens unendlich und ist etwas, was aus sich selbst heraus entsteht. Ohne irgendeine externe Kraft, ohne irgendein Gott, ohne irgendetwas. Auch das Dao ist ursprünglich nicht gedacht gewesen als ein Beginn, sondern es ist eine Beschreibung von dem Wechselspiel der Kräfte. Und dann im Laufe der Philosophiegeschichte in China ist es dann sehr wohl auch zu einem Schöpfungsprinzip geworden. Aber auch hier ist das Schöpfungsprinzip ohne Person, ohne eine Idee eines Schöpfers, sondern einfach nur als ein abstraktes Prinzip, was aus sich selbst heraus existiert und sich selbst in Bewegung hält, ohne irgendeinen externen Anstoß oder sowas. Das ist also ein mega Unterschied zu unserem westlichen Verständnis von Weltentstehung oder wie diese Prozesse funktionieren. Es gibt auch kein, auch das ist ein Unterschied zu unserer Geistesgeschichte, die wir lineal denken. Also es gibt eine Schöpfung und dann gibt es einen Prozess, wo sich diese Schöpfung ausmanifestiert. Und dann gibt es irgendwann auch ein Ende, letzte Gericht oder wie auch immer. Und im Chinesischen gibt es diese Vorstellung auch nicht. Das heißt, es gibt hier auch kein Ende von diesem kreativen Prozess, sondern der ist permanent unterwegs. Und deswegen ist die Idee auch nicht, dass man sich großartig irgendwohin entwickelt, in dem Sinne, dass man irgendetwas erreichen möchte, sondern die Idee ist, dass man in diesen permanenten Bewegungsprozess einsteigt und Teil von dieser permanenten Bewegung wird, ohne irgendetwas erreichen zu müssen oder zu wollen. Wir haben also auch hier nicht das Bild von einem Ziel in dem Sinne, wie wir das gewohnt sind, sondern eher von einem Schauen, wie schaffe ich es, in diesem kosmischen Fluss mit dabei zu sein. Und das wird dann psychisch so erlebt, als dass man selbst auch im Fluss ist. Und das wäre halt, wenn man sich für Kunst interessiert, gibt es viele Berichte von Künstlern, die also dann in diesem kreativen Fluss sind, oder von Sportlern, wenn die laufen gehen, dass sie im Fluss sind, oder von Kletterern, die im Fluss sind. Das meint ein Zustand, wo wir nicht eingeengt sind auf unsere egozentrische Sichtweise, sondern wo wir mental offen sind, konzentriert und gleichzeitig mit den Dingen im Fluss. Für unsere Meditationspraxis ist die Basis einerseits die Konzentration und andererseits die Stille. Und Spontanität, es ist ein anderer Begriff für in einer Situation adäquat handeln. Also situationsadäquat handeln, und das heißt, dass man die egozentrische Perspektive weitet. Ich glaube, das ist genug Material für heute. Können wir so stehen lassen.